Ich erzähle nun eine Sage, die sehr lebendig ist, auf Schloss Dondangen in Kurland. Schloss Dondangen war der größte Gutsbesitz, den wir in unserer Heimat hatten. Es waren 375.000 Morgen. Und dieses Land gehörte der Familie Baron Meidl. Und da kamen keine Kinder. Es war Majorat, das heißt, dass nur der älteste Sohn, also die Erbschaft antreten konnte, keine Tochter. Und 200 Jahre sind keine Kinder da geboren worden, das heißt keine männlichen Kinder. Und es gingen an das Geschlecht der Ostensappel. Und das Volk sagt, das hängt zusammen mit dem Fluch des Elfenkönigs. Und das will ich jetzt erzählen. Der Herr von Meidl ritt durch den Wald. Da am Kreuzwege in der Davidsschlucht erscheint ihm der Elfenkönig mit einer prächtigen Krone auf dem Haupt. Ich bin der Elfenkönig, der die Davidshöhle bei Schlüteroff bewohnt. Halte am Pferd und hör mich zu. In der Silvesternacht feiere ich meine Hochzeit mit der Elfenkönigin. Gestatte mir, dieses Fest im Rittersaal auf Schloss Dondangen zu begehen. Zur Belohnung dafür sollst du einen Sohn bekommen und einen ungeheuren Schatz, der unter einem der Grundsteine deines Schlosses verborgen liegt. Aber ich mache die Bedingung, dass kein menschliches Auge unser Fest belauscht. Und wehe dir, wenn diese Bedingung übertreten wird. Auf dem heimlichen Pfad kommen wir hin. Der unterirdische Gang, der von der Davidsschlucht bis zum Rittersaal führt. Gelobe mir bei deiner Ritterehr, dass niemand uns belauscht. Ich schwöre es, sagt Baron Meidl. Froh radet er heim und verbietet allen, im ganzen Schlosse in der Silvesternacht zum Rittersaal zu gehen. Sie müssen alle in ihrem Gemach bleiben. Aber auf dem Schloss ist eine Jungfer, die grüne Jungfer genannt, und die ist neugierig. In der Silvesternacht schleicht sie auf Zehenspitzen in den Hof. Sie sieht dort, der Rittersaal ist erleuchtet. Sie schleicht bis dorthin und sie guckt durchs Schlüsselloch. Und sie sieht die ganze Helfenhochzeit in wunderbarer Pracht. Das ist so schön, dass sie auf einmal sagt, ach, ein furchtbarer Knall, die Lichter erlöschen, sie fällt hin und sie ist tot. Wie der Burgherr, der Baron Meidl, nun wieder einmal durch die Davidsschlucht reitet, da erscheint der Elfenkönig und sagt, du hast deinen Schwur nicht gehalten. Nun spreche ich einen Fluch über Schloss Dondangen aus. Das Geschlecht der Meidl soll mit dir in Kurland erlöschen. Und es soll nie einmal der Ratsherr geboren werden, bis die Birke in der Mauer so groß geworden ist, dass man aus ihr eine Wiege zimmern kann. Und die grüne Jungfer soll bis zu dem Tage keine Ruhe finden in ihrem Grabe. Zürnend verschwindet der Gnom im Wald. Bald erfüllt sich der furchtbare Fluch. Es werden keine Söhne auf Schloss Dondangen geboren. Nach 200 Jahren ist das Geschlecht der Meidl auf dem Schloss. Der eine Herr von Meidl lässt das Birkenbäumchen abhacken. Es ist viel zu klein, um eine Wiege daraus zu zimmern. Aber es kommt ein Brettlein Furnier aus, das kommt ins Kopfende der Wiege. Und wie nachher das Kind geboren wird, ein Sohn, so ist der Fluch gehoben. Und auch die grüne Jungfer findet Ruhe in ihrem Grabe. Bis dahin war sie in jeder Silvesternacht durch die Gänge gewandelt und hat ihr schweres Leid geklagt. Dass eine Frau mich mit leuchtenden Augen ansah und da fragte ich sie, kennen Sie die Sagen ebenso? Ja, und alles ist wirklich wahr, sagte sie. Und da sagte ich ihr, dann erzählen Sie mir von der Wiege, die ich auch wirklich jahrelang auf dem Schloss war und die 1905, als die Revolution war, verbrannt wurde. Einige Überlieferungen sagen, es war eine kleine Zierwiege gemacht, die im Kopfende der Wiege war. Und die andere Überlieferung sagt mir etwas von einem Brettlein. Da sagte sie, das weiß ich ganz genau, mein Großvater hat die Wiege gezimmert. Es war nur ein Brett Furnier, das ins Kopfende der Wiege hineingelegt wurde. Ich sagte, sagen Sie mal ganz ehrlich, wurde das Kind nicht schon erwartet? Da war sie ganz böse und sagte, nein, erst als das geschehen war, was geschehen musste, erst dann wurde das Kind erwartet und es war ein Sohn, es war ein Erbe. Eine Sache. Ich erzähle nun eine Sage aus Estland, die heißt, die Steine, das Denkmal, Augenblick, lassen Sie noch ein. Ich erzähle nun eine Sage aus Estland. Diese Sage heißt, die Steindenkmale der Hungersnot. In Estland gibt es sehr, sehr viel Steine auf den Feldern. Und die sind einmal aufgesammelt worden und zu einem großen Haufen aufgetürmt worden, die man denkt, die nennt die Steindenkmale der Hungersnot. Und das ging so zu. Der Herr von Palen hatte ein großes Rittergut im Norden Estlands am finnischen Meerbusen. Er hatte ein sehr gutes Herz und sorgte immer für alle seine Leute. Die waren Esten. Und einmal gab es vor sehr, sehr lange Zeit eine große Hungersnot. Und sie wären alle umgekommen, wenn der Gutsherr, der Herr von Palen, nicht aus seinen Vorräten allen gegeben hätte. Keiner musste sterben. Und aus Dankbarkeit haben alle diese vielen Leute die Steine aufgesammelt, die auf seinen Feldern waren. Denn die Felder waren sehr schwer zu bearbeiten, wegen der vielen Steine. Und diese Steine wurden aufgetürmt und die stehen noch jetzt und heißen die Steindenkmale der Hungersnot.
Das waren die Gutsherren Deutsche und die
Pfarrer. Ja, also die Gutsherren waren Deutsche und die ganze Oberschicht war deutsch. Und vom 13. Jahrhundert an sind sie hauptsächlich aus Westfalen nach dem Osten gekommen. Durch erst den Schwertbrüderorden und nachher vereinigte er sich mit dem Deutschen Orden. Und da ist also alles, was an Besitz war, an Großgrundbesitz, gehörte den Deutschen. Und die Bauern waren dort Letten und in Estland waren sie Esten. Denn mit der Kolonisation des Ostens vom 13. Jahrhundert an sind in unserer Heimat keine Bauern mitgefahren. Denn die Bauern, die gehen durchs Land, weil sie immer etwas mitnehmen, an Vieh und so weiter. Und durch Litauen war es zu gefährlich, diesen Weg zu gehen. So ging es also immer per Schiff und meist von Lübeck aus per Schiff. Da sind keine Bauern hingekommen. Erst viel später, zur Zeit Katharinas der Großen, hat sie deutsche Bauern, die, ich glaube, hauptsächlich aus Schwaben nach Russland kamen, nach Volynien und an den Ural, die hat sie nach Livland geschickt, also ins Baltenland, und da sind zwei große deutsche Bauernkolonien entstanden, und diese Bauernkolonien waren in Hirschenhof, da gab es nur deutsche Bauernhöfe und nur deutsche Handwerker. Handwerker sind aber sehr viele in unsere Heimat gekommen, und die Städte sind von deutschen Handwerkern erbaut worden und nicht von Letten oder Esten. Das kam erst viel, viel später, dass sie so weit waren, dass sie in alle Berufe hineinkamen. Und da haben wir dann eben den Großgrundbesitz in unserer Heimat gehabt. Und als Lettland und Estland entstanden, im Jahr nach dem Ersten Weltkrieg 1918, also schon kurz bevor der Weltkrieg zu Ende war, da haben sie uns alle Güter enteignet. Alle den ganzen Großgrundbesitz, ohne dass etwas gezahlt wurde. und es blieb ein ganz kleines Restgut, auf dem es sehr, sehr schwer war zu wirtschaften, denn oft hatte man nicht einmal das Haus bekommen. In Estland wurde auch enteignet, da ist ganz, ganz wenig gezahlt worden, aber das kam kaum in Betracht. Und die Sage von Schloss Dondang, die ich eben erzählt habe, das war ja der allergrößte Besitz, den wir hatten, da war der letzte Besitzer wahrscheinlich Reichsdeutscher geworden. Er hat etwas Geld bekommen, nicht sehr viel, aber das ist nicht ganz geldlos enteignet worden. Und nun erzähle ich noch eine Sage aus Estland. Unsere Sagen gehen sehr oft um die früheren Rittergutsbesitzer. Und ich habe schon die eine Sage erzählt von dem Herrn von Palen, die Steindenkmal der Hungersnot. Und es gibt noch eine zweite Sage von ihm, die also sehr, sehr bekannt ist. Das ganze Volk kennt sie und liebt diese Sage. Und die Sage heißt Der Schlossherr und die Meermaid. Der Herr von Palen ging einmal am Meer spazieren. Da hörte er es weinen, ganz erbärmlich weinen. Er ging immer näher und sah auf einem Stein im Meer eine kleine Meerjungfrau. Er ging zu ihr hin und fragte sie, warum weinst du denn so sehr? Ach, sagte sie, der Meerkönig hat mir befohlen, den Machtring über das Wasser zu halten. Dann entsteht ein furchtbarer Sturm. Und die Fischer müssen ertrinken, darum weine ich. Warum liebt denn der Meeresvater ein so grausames Spiel, sagte der Herr von Palen. Er hat Freundschaft mit der Windmutter geschlossen und die Windmutter will immer tanzen auf dem Sand und wenn es einen großen Sturm gibt, dann kann sie besser tanzen. Da sagte der Herr von Palen, zeig mir den Ring. Ach, der ist ganz ins Fleisch hineingewachsen, den kann man nicht abbekommen. Und die kleine Meermaid weinte wieder. Wein doch nicht, ich habe sehr starke Zähne, ich versuche den Ring durchzubeißen, erlaubst du es mir? Ja, sagte die kleine Meermaid, und da biss er den Ring entzwei. Sie war überglücklich und sagte nur noch, den Dank wirst du haben, und verschwand im Meer. Eines Nachts, als der Herr von Palen schlief, sehr fest schlief, erwachte er morgens und sah zwei riesige, mit Eisen beschlagene Tonnen vor seiner Lagerstatt. Er ließ sie öffnen, beide Tonnen waren voll mit Silber. Und da sagte er zu seinen Leuten, das Silber aus der einen Tonne verteile ich unter euch allen. Und vom Silber der anderen Tonne machen wir eine kleine Kirche. Und diese kleine Kirche auf dem Gut der Palms steht noch heute. Das Marienbild zu Danzig. Vor vielen, vielen Jahren fand man einen Mann erschlagen vor den Toren Danzigs. Seine Freunde sagen, das hat der arme Töpfer getan. Er wurde in den Turm geschleppt und das half nichts, dass er sagt, ich bin unschuldig. Er wurde zum Tode verurteilt. Eines Nachts träumte er, er sah den Himmel offen, er sah Maria mit einer Goldkrone und einem wunderschönen Mantel und ihrem langen, langen blonden Haar und das Christuskind auf dem Arm. Er sagte, hilf mir Maria, ich bin unschuldig. Da sagte Maria, fürchte dich nicht. Ich sehe in dein Herz. Ich weiß, du bist unschuldig. Das Bild verschwand. Am Morgen erwachte er und sah so deutlich das Bild der Maria mit dem Christuskind vor seinen Augen, dass er nur den einen Wunsch hatte, dieses Bild zu gestalten. Er bat um die Gnade, vor seinem Tode noch das Bild gestalten zu können. Man brachte ihm alles in den Turm, was er brauchte, und so arbeitete er und modellierte er, bis ein wunderbares Marienbild fertig war, eine tönende Säule, wie sie damals nannte. Nun kamen die Richter, es kam das ganze Volk hinein und alle sahen das Kunstwerk. Und es gab nur eine Meinung, wer so schön die Maria mit dem Christuskind gestalten kann, der ist kein Mörder. Er wurde freigesprochen und diese kleine Statue kam in die Marienkirche, die größte Kirche in Danzig, und stand dort zum ewigen Andenken. Wir wohnten also in Riga und wir waren 9 Kinder und wir waren viel bei unserer Großmutter. Und die hatte einen alten Diener, der war meiner Meinung nach Lette, aber er sprach natürlich nur Deutsch, weil wir verstanden kein Lettisch. Damals war es ja noch nicht Lettland. Wir gehörten als Provinz zu Russland und Russisch konnten wir etwas, aber Lettisch nicht. Und er sprach ein sehr schlechtes, aber sehr fließendes Deutsch und erzählte uns immer eine Geschichte, die hieß Wir Brüder 3. Ein Vater hätte 3 Söhne und diese 3 Söhne wollten je nach Wanderschaft. Da sagte der Vater, wenn ihr gehen wollt auf Wanderschaft, müsst ihr erst lernen Deutsch. Nun lernten die 3 Deutsch. Als sie fertig gelernt hatten, da sagte der Vater zum Ältesten, was hast du gelernt? Wir Brüder 3. Ist gut, du kannst gehen auf Wanderschaft, fragte er den Zweiten. Was hast du gelernt? Um das Geld. Ist gut, sagte der Vater, du kannst gehen auf Wanderschaft, fragte er den Dritten. Was hast du gelernt? Um das Geld. Ist gut, sagte der Vater, du kannst gehen auf Wanderschaft. Nun gingen die 3 auf Wanderschaft. Am Wege fanden sie einen Toten. Und da stand auch schon Gardevoi. Das ist der Polizist, das ist ein russisches Wort. Da stand Gardevoi. Und Gardevoi sagte, wer hat das getan? Da dachte der Älteste, ich muss zuerst sprechen und sagte, wir Brüder 3. Warum habt ihr das getan, sagte der Gardevoi. Dachte der Zweite, jetzt muss ich sprechen. Um das Geld, sagte er. Um das Geld, sagte der Gardevoi. Und da sagte der Dritte, das war recht. Das war recht, sagte der Gardevoi. Alle 3 in Kitchen rein. Der muss also wirklich geschehen sein, der in unserer Heimat erzählt hat. Es gibt sehr viele Geschichten, die über die Pastore allerhand erzählen. Und diese Geschichte heißt, das schwarze Kleid. Zu einem Pastor kommt eine Frau, die ihn in dringender Angelegenheit zu sprechen wünscht. Lieber Herr Pastor, helfen Sie mir. Meine Nachbarin, die Frau Krause, ist gestorben. Und nun haben wir ihr nichts anzuziehen, nicht ein schwarzes Flickchen. Und nun wollte ich bitten, ob gnädige Frau Pastorin nicht hat altes schwarzes Kleid. Der Pastor geht fort und nach einer Weile kommt er zurück mit einem schwarzen Kleid und sagt, ja, das Kleid ist eigentlich noch recht gut, aber da wir die Krause auch kennen, sollen sie es haben. Froh geht die Frau Schulze nach Hause. Nach einiger Zeit ist sie wieder ein Pastor und möchte ihn in dringender Angelegenheit sprechen. Ach, lieber Herr Pastor, seien Sie nicht böse, wenn ich stehe. Aber ich komme, weil mir mein Gewissen so beißt. Und was ist denn geschehen, sagt der Pastor. Ja, lieber Herr Pastor, wie ich bin nach Hause gekommen und habe ich noch einmal gesehen, das schwarze Kleid, fand ich ihm viel zu schade, um in Erde hereinzustechen, wo doch jetzt Kleider sind so teuer. Aber liebe Frau Schulze, Sie haben doch nicht... Nein, nein, sagte Frau Schulze, wir haben die Frau Krause nicht so beerdet. Aber der Mann von der Frau Krause war Kellner gewesen. Sie haben doch nicht... Nein, 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 Herr Pastor, wir haben Ihr Frack nicht richtig angezogen. Wir haben Ihr verkehrt angezogen, mit Schieß nach vorne. Und nun muss arme Frau Krause immer im Himmel längs die Wände kraufen. Ach, lieber Herr Pastor, ich hab Schande. Ich hab große, große Schande. Das kann ich Ihnen auch erklären. Ja, das ist eine Sage, die gehört zu den Christträgersagen. Da gibt es ja auch die Christträgersage in Danzig und in der Marienburg. Und in Riga heißt sie die Gründung Rigas und der große Christoph. Die Stadt Riga ist im Jahr 1201 gegründet. Also diese Sage muss älter sein. Früher floss ein kleines Flüsselchen, Riesing genannt, in die Düne hinein, an der ja Riga liegt. Und wenn die Leute da hinüber wollten, so trug sie ein Riese, der große Christoph, wie er später genannt wurde, über das Flüsschen. Und einmal in einer Nacht hört er in seiner Höhle, die bei den Kasematten war, ein Weinen. Er steht auf, er sieht auf dem anderen Ufer des Riesens ein kleines Kind, das weint und will hinüber. Er geht durch das Flüsschen, nimmt das Kind auf seine Schulter und bringt es in seine Höhle, wo es die Nacht verbringt. Wie er am Morgen aufwacht, ist das Kind fort. Aber wo es gelegen hat, ist lauter Gold und Silber. Es war das Christuskind. Und von diesem Gold und von diesem Silber ist die alte Stadt Riga erbaut. Aber zum ewigen Gedächtnis von dem Christoph, dem großen Christoph, wie er bei uns genannt wird, ist eine große hölzerne Statue gebaut worden. Die steht ganz frei bei der Moskauer Vorstadt in Riga. Und wenn die Flöße die Düne herunterkommen, die aus Russland kommen, und denen der Christophorus ein Heiliger ist, die bringen dann immer alte Kleider oder Blumen und bekränzen und schmücken damit den großen Christoph. Eine Sage, die geht um die wunderschöne alte Olafkirche in Reval, in der Hauptstadt von Estland. Das ist ein ganz besonders hoher Turm. Und die Sage erzählt, dass die Baumeister, die daran arbeiteten, immer herunterstürzen. Da meldete sich der lange Olaf und der sagte, er würde den Turm zu Ende bauen. Aber er hatte einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nun baute er und hatte den Turm ganz beendet. Und wie er an der Turmspitze ist, so stürzt er herunter. Und unten hörte man nur ein Lachen. Und ein kleines Männlein verschwand. Und diese Kirche wurde dem großen, dem langen Olaf zu Ehren, der es doch das Ende geschafft hatte, die Olafkirche genannt. Land ist lange Zeit unter schwedischer Oberhoheit gewesen. Zuerst war es über, also das ganze Baltenland war zuerst über 300 Jahre ein deutscher Ordensstaat, gehörte zum Römischen Reich Deutscher Nation. Dann kam ein Teil unter Estland, später unter Polen und dann 200 Jahre unter Russland. Und dann erst 1918 entstanden die beiden selbstständigen Staaten Lettland und Estland.
Und hatten die Schweden dort auch Güter oder so etwas im Lande? Oder?
Es kann sein, dass einige auch geblättert hatten, das weiß ich nicht sogar. Aber jedenfalls solche, die aus Schweden stammten, die dann nachher also völlig deutsch wurden, die hatten da auch Güter. Das Restwerk von Lewis, die stammen aus Schweden und die hatten also auch große Güter in unserer Heimat.
Ja.
Diese Sage, die kenne ich nicht mehr genau, aber ich habe sie und kann sie zuschicken. Das kleine Dörfchen Klado in Pommern. Und da gibt es also diese Sage vom Pastor und dem Engel Gabriel. Die kann ich aber einmal hierher schicken.